1. Mose, Kapitel 21, die Verse 22 und 23, hört das Wort Gottes. Wenn auf einem Mann eine Sünde ist, die ein Todesurteil nach sich zieht, und er wird getötet und hängt, und du hängst ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt an jenem Tag begraben. Denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde. Und du sollst dein Land nicht verunreinigen, dass der Herr, dein Gott, dir zum Erbe gibt. Himmlischer Vater, wir bekennen, dass aller Mensch wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Gras verdorrt und die Blume ist abgefallen, doch dein Wort bleibt in ihm. Herr, hilf uns durch deinen Geist, deine Wahrheit zu verstehen, verinnerlichen. Hilf uns, Herr. Dem einen oder anderen von euch sind die Worte vielleicht bekannt. Die Worte vielleicht vor allem bekannt, weil Paulus zitiert sie im Galaterbrief. Paulus zitiert den zweiten Teil von Vers 23, denn er sagt, denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde. Paulus sagt, verflucht ist, wer am Kreuz hängt oder wer am Holz hängt, je nachdem, wie man es übersetzen will. Und Paulus deutet das auf Christus. Damit können wir gleich zu Beginn dieses Abschnittes sagen, wir kommen gar nicht drum herum, wir müssen diesen Abschnitt christologisch lesen. Wir müssen hier drin Jesus Christus lesen. Denn das Wort Gottes sagt uns selbst, dass es über Christus spricht. Aber ich möchte zu früh diese Brücke schlagen, weil ich möchte wirklich den Hintergrund verstehen, damit wir verstehen, warum diese Aussage so wichtig ist in Bezug auf Christus. Der Titel der Predigt soll lauten: Verflucht ist, wer am Holz hängt. Nicht sehr kreativ, ich gebe es zu, aus dem Text direkt genommen. Aber es geht darum, verflucht ist, wer am Kreuz hängt. Ich möchte zwei Punkte behandeln. Der erste Punkt wird sein, ein Tod voller Scham und Schande. Ein Tod voller Scham und Schande. Und der zweite Punkt wird sein, ein Tod voller Herrlichkeit und Gnade. Ein Tod voller Herrlichkeit und Gnade. Lass uns den ersten Punkt betrachten, ein Tod voller Scham und Schande. Interessant, dass Mose den Text einleitet mit, wenn auf einem Mann eine Sünde ist, die Todesstrafe nach sich zieht und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz. Das heißt, es war nicht die gängige Methode, unbedingt jemanden so umzubringen. Es war vielleicht noch nicht mal die Methode, um jemanden umzubringen. Die häufigste Methode in Israel war Steinigen. Man hat eine Person zu Tode gesteinigt und das ist auch das, was immer wieder erwähnt wird im Gesetz. Da, zum Beispiel in Vers 21, die ungehorsamen Kinder hieß es ja, dann sollen ihn alle Leute seiner Stadt steinigen. Die eigentliche Todesstrafe, die Gott im Alten Testament oft angesetzt hat, war Steinigung. Das liegt vor allem daran, dass dieser Tod am Holz hängen ein Symbol der Schande war. Ging einher mit die Person nackt ausziehen, also auch keine Unterwäsche mehr. Die gesamte Blöße zeigen, man hat ihn an Bäume gehängt, man hat ihn aufgehängt. Und wir kennen dieses Bild vielleicht aus Westernfilmen oder aus Lucky Luke Comics, dass ein Mann am Galgen baumelt. Die Idee im Wilden Westen war die gleiche. Es war ein Tod, der Schande mit sich brachte. Man hat damals, auch wenn man über das Rechtssystem im Wilden Westen streiten kann vielleicht, man hat damals versucht, die Leute so wirklich zu zeigen, das, was er gemacht hat, war nicht gut, war schamvoll, war etwas wirklich Schlechtes. Und wir sehen diese Art von Tod, also wir können von mir aus gerne die Parallelstellen zu Hause nachlesen, die hier angegeben sind, vor allem dann, wenn es um Feinde Israels ging, um Macht zu demonstrieren und zu zeigen, dass sie sich gegen Gott gestellt haben. Oder wenn es um wirklich große Sünden innerhalb des Volkes ging, dann hat man diese Personen aufgehängt, gar nicht an starken Bäumen. Ob sie beim Hängen gestorben sind, wissen wir gar nicht. Also es ist vielleicht einzigartig gewesen, die Methode der Römer zu kreuzigen. Qualvoller Tod ist. Es war also ein Tod, der vor allem eins zum Ausdruck bringen wollte, Schande. Dieser Mensch hat Schande über sich gebracht und wurde deswegen beschämt in seinem Tod. Die Leute haben öffentlich seine Blöße gesehen und haben sich öffentlich lustig gemacht. Die Idee, die wir in der Kreuzigungsgeschichte sehen, dass Jesus am Kreuz hängt und die Leute an ihm vorübergehen und sich über ihn lustig machen, das Römische Reich und einige Juden, war gängige Praxis. Das hat man so gemacht. Die Leute dort wurden bloß dargestellt, um sich über sie lustig zu machen. Inklusive Pilatus, der sich gedacht hat, ach, wenn sie doch ihren König kreuzigen wollen, hänge ich ein Schild über ihn. Es war Scham, Schande. Und es war vor allem Scham und Schande, weil Gott selbst sagt, denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde. Jetzt möchte ich, dass wir es verstehen, denn nicht jeder, der die Todesstrafe verdient hat, war automatisch von Gott verflucht. Die Todesstrafe war im israelischen Rechtssystem oder im jüdischen Rechtssystem damals verankert. Aber es gab Sünden, die wirklich Schande und Schmach mit sich gebracht haben, vor allem wahrscheinlich sexuelle Unreinheit, aber auch andere Sünden. Und wenn das der Fall war, wenn wirklich es eine richtig dramatisch schlimme Sünde war und er deswegen sterben sollte, dann sollte das auch gezeigt werden, dass Gott ihn selbst verflucht hat. Und er sollte ans Kreuz gehängt werden. Deswegen war dieser Tod voller Schande und wir sehen in diesem Tod Jesus Christus. Wir sehen in allem, was hier beschrieben worden ist, Jesus Christus. Wenn wir anfangen, wenn auf einem Mann eine Sünde ist, die ein Todesurteil nach sich zieht und er wird getötet, war auf Christus eine Sünde, die das Todesurteil nach sich zieht? Von sich selbst aus nicht. Er war perfekt, aber auf ihm war alle Sünde seines Volkes gelegt. Auf Christus war unsere Sünde gelegt. Und unsere Sünde, so klein sie auch sein mag oder so riesig sie sein mag, verdient den ewigen Tod. Die ewige Verdammnis, das ist das, was uns das Wort Gottes immer wieder sagt. Und auf ihn, auf Christus, wurde diese Sünde gelegt. Deswegen hat er das Todesurteil. Nicht, weil er irgendein Gesetz gebrochen hätte oder weil er gegen die Römer rebelliert hätte. Er hat den Tod verdient aufgrund von unserer Sünde. Eigentlich sollten wir diejenigen sein, die ans Kreuz gehängt werden in diesem schamvollen Tod. Und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz. Ich denke, das ist offensichtlich, dass Christus an ein Holz gehängt worden ist. Holze damals wurden noch nicht aus Metall hergestellt. Es war Holz. Und es war auch kein poliertes Holz, wie uns heutzutage oft Kreuze präsentiert werden, wunderschön gerade geschnitten. Und also es waren einfach Holzbalken, die genommen worden sind, mit allen Splittern und allem drum und dran. Und dort wurde Christus nackt drangehängt, weil er die Todesstrafe verdient hat. Und dann heißt es so, soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt an jenem Tag begraben. Ich weiß nicht, ob euch jemals die Frage gestellt hat, warum sind die Juden sind die Nachkommen Folger Christi zu dem verantwortlichen Hauptmännern gegangen und haben gesagt, können wir den Leichnam runternehmen, um ihn zu begraben? Warum sind die Hauptmänner umhergegangen und haben allen die Beine gebrochen, die am Kreuz hängen, außer Christus? Weil die Juden darauf bestanden haben, diese Leute bis zum Tagesende tot sein mussten, weil sonst wäre das Land verunreinigt worden. Das gesamte Land, das sagt uns das Wort Gottes hier. Und deshalb sticht der Hauptmann Jesus in die Seite. Erfüllt damit die Vorhersage aus Jesaja 53 und vom Wasser und Blut zusammen raus und sie wussten, Christus war tot und seine Knochen wurden nicht. Aber rechts und links, sei Mörder, die neben ihm hängen, dem wurden die Beine gebrochen, damit sie tot sind, damit der Fluch nicht übers Land kommt. Und das ist mit Christus geschehen. Er wurde, bevor es Abend wurde, vom Kreuz genommen. Ich denke, wir können hier sogar noch mehr sehen. Wir können hier sogar mehr sehen, als nur, dass das Land nicht verflucht und verunreinigt worden ist. Christus in seinem Tod am Kreuz hat dafür gesorgt, dass das Volk Gottes nicht mehr verunreinigt wird und verflucht wird, sondern erlöst ist. Christus, es ist alles in Erfüllung gegangen. Außerdem war am nächsten Tag der Sabbat, als Christus gekreuzigt worden ist. Das hätte dann auch noch den Sabbat verunreinigt. Es durften ja am Sabbattag auch keine Leichen und nichts Totes im Land aufgefunden werden, sonst war das Land verunreinigt. Und deshalb musste Christus hinuntergenommen werden. Christus hat all das erlitten und erlebt. Christus ist am Kreuz zum Fluch geworden, sagt uns Paulus im Zusammenhang mit dieser Stelle. Er ist für uns zum Fluch geworden, denn verflucht ist, wer am Kreuz hängt. Christus ist derjenige gewesen, der dort hingehängt worden ist, wegen unserer Sünde. Das macht diesen Tod noch schamvoller, mit noch mehr Schande gefüllt, weil ein Ungerechter dort stirbt. Ein Gerechter dort starb zu Ungerecht. Christus, der Gerechte, wurde ungerechterweise dort hingegangen. Er hätte dort nicht hingehört und dennoch hat Gott entschieden, ihn dort hinzuhängen und um unseretwillen zu verfolgen. Es ist interessant, wie Paulus manchmal die Sprache benutzt. Er spricht, er ist für uns zum Fluch geworden. Er personifiziert Christus als den Fluch. Paulus macht es öfter. Paulus sagt, Christus ist für uns zur Sünde geworden, damit wir Gerechtigkeit werden können. Paulus benutzt diese Sprache ganz bewusst, um uns deutlich zu machen, wie sehr und wie dramatisch das war, was Christus getan hat für uns. Wir sollten niemals auf den Tod Christi schauen und sagen, ja, da hing er. Und dann vorangehen, sondern wir sollten uns immer bewusst sein, was er auf sich genommen hat. Auf ihm lastete unsere Sünde. Deshalb musste er sterben und deshalb war er von Gott verflucht, wegen unserer Sünde. Das ist der Tod voller Scham und Schande, aber dieser Tod ist auch, das dürfen wir nicht vergessen, auch ein Tod voller Herrlichkeit und Gnade. Wir gehen ja im Morgengottesdienst durch das Johannesevangelium und wir kommen langsam dorthin, wo Christus dann wirklich festgenommen wird und verurteilt wird und ans Kreuz genagelt wird. Aber im Johannesevangelium wird Jesu Kreuzigung immer als seine Erhöhung bezeichnet. Er, als er stirbt und voller Scham über alle hoch hochgehoben wird und sich die Leute lustig darüber machen, dass er allen gezeigt wird. Sieht Johannes und Christus selbst in seinen Worten als Verherrlichung Christi. Dort wird das wahre Opfer zum Himmel emporgehoben. Dort wird derjenige emporgehoben, auf den wir blicken müssen, um erlöst zu werden. Das Bild, was Johannes und Jesus nutzen im Johannesevangelium, ist das von Mose und der Schlange in der Wüste, der die Schlange aus Bronze an einen Stab macht und erhöht. Und wenn das Volk auf die Schlange geschaut hat, wurden sie von den Schlangenbissen geheilt. Schwaches Bild von dem, was Christus getan hat, als er erhöht worden ist am Kreuz. Voller Schande und Scham, voller Herrlichkeit. Johannes wird nicht müde, uns zu sagen im Evangelium, dass in Christus die Herrlichkeit Gottes wohnt. Er beginnt damit, dass in ihm wohnte die Herrlichkeit Gottes voller Gnade und Wahrheit. Christus hing am Kreuz und es war ein Tod voller Herrlichkeit. Das ist für uns vielleicht schwer zu verstehen. Die Herrlichkeit wird auf mehrere Weise deutlich. Zum einen, weil dort das Gericht Gottes deutlich wird und die Herrlichkeit Gottes und was sein Standard ist und dass wir nicht vor ihm bestehen können. Aber dort wird auch die Herrlichkeit deutlich, dass er uns erlöst hat, erkauft hat und dass wir durch das Blut, was am Kreuz geflossen ist, durch seinen Leib, der gebrochen worden ist symbolisch, durch sein Leiden, sein Sterben und seine Auferstehung sind wir. So schamhaft und traurig es ist, dass unsere Sünde auf ihm lag. Umso herrlicher und voller Gnade ist diese Wahrheit, dass unsere Sünde auf ihm lag. Klingt vielleicht schizophren, aber wir sollten auch niemals auf das Kreuz schauen. Wir sollten niemals uns an das erinnern, was Christus für uns getan hat, ohne uns auch darüber zu freuen. Wir sollten traurig sein und fröhlich sein zugleich. Wir sollten darüber trauern, dass unsere Sünde es so weit getrieben hat, dass er am Kreuz sterben musste, dass wir dafür mitverantwortlich sind. Was außerdem die Anklage der Apostel war, ihr habt Christus geschlagen. Auf der gleichen Seite sollten wir uns freuen, dass er bereit war, unsere Sünde zu tragen. Nirgendwo im Neuen Testament lesen wir, dass Christus dazu gezwungen wurde. Als Christus festgenommen wird und Petrus dem Soldaten das Ohr abschlägt, sagt Jesus noch, wäre ich nicht dazu in der Lage, Millionen von Engeln zu befehligen? Tausende von Heeren könnte ich herbeizaubern und die würden mich befreien? Denkt ihr nicht, es war eine Anfechtung für Christus, als er am Kreuz hing und die Leute sagen, na wenn du doch der Messias, besteige herab vom Kreuz. Also manchmal schmunzeln, wenn man die Versuchung Jesu liest und der Teufel sagt, knie vor mich nieder und ich werde dir die Reiche der Erde geben. Christus ist der Herr über alle Reiche. Er ist der Herr. Er ist gesetzt über alle Mächte im Himmel und auf Erden, uns als Haupt. Und dieser mächtige Gott war bereit, seine Herrlichkeit freiwillig zu verlassen für uns. Es sollte uns mit Freude bereiten. Es sollte uns Freude bereiten, diese Gnade zu sehen, die uns Christus gegeben hat. Als er verflucht worden ist am Holz, als er dort hing, Gott ihn richten musste, ist es für uns ein Tod voller Herrlichkeit und Gnade gewesen. Ich weiß nicht, wie ihr den Tod Christi betrachtet. Also ich schwanke immer zwischen den beiden. Ich weiß nicht, ob ich die Balance immer schaffe, zu sagen, ja, ich bin bestürzt über meine Sünde. Aber zugleich freue ich mich über die Vergebung. Das ist vielleicht auch manchmal vom Gemütszustand und von der Tagesverfassung abhängig. Aber wir sollten wirklich versuchen, beides zu fassen. Wir sollten niemals auf einer Seite des Pferdes runterfallen. Immer traurig, wenn man das sieht. Mein Studienkollege hat mir immer gesagt, er ist sehr lutherisch aufgewachsen und Karfreitag wird dort wirklich als ein Trauertag gefeiert. Und er hat mir gesagt, er hat es nie verstanden, dass die Leute traurig in die Kirche gehen, wo doch Christus gekreuzigt worden ist. Das ist doch die gute Nachricht gewesen. Bis er irgendwann diesen Licht quasi davon stand, nein, es ist wirklich ein Tag der Trauer. Christus ist für meine Sünde, hat für meine Sünde sterben müssen. Und an Ostersonntag ist er in aller Macht auferstanden und wir können uns freuen. Wir können das Erlösungswerk Christi voller Freude sehen und ich denke, wir können keine größere Freude finden, weder in dieser Welt noch im Wort Gottes, als zu wissen, dass unsere Sünden vergeben. Dass die Vergebung unserer Sünden dazu führt, dass wir nachher in die Herrlichkeit eingehen werden. Ich weiß nicht, in dieser Welt haben wir so viel Leid und so viel Trauer und so viel Ungerechtigkeit. Wir haben heute Nachmittag eigentlich eher durch Zufall eine Nachricht gelesen, dass in Freiburg eine Christin umgebracht worden ist, nur weil sie was gegen homosexuellen Ehe gesagt hat, ihr Mitbewohner sie erstochen. Und man denkt sich, wie kann so viel Ungerechtigkeit in der Welt herrschen? Wie kann so viel Dreistigkeit herrschen? Wie können unsere Geschwister in anderen Ländern so verfolgt werden, aus unverständlichen Gründen? Unsere Freude liegt nicht in dieser Welt. Freude liegt in dem, was Christus für uns getan hat, für das, was wir erleben werden. Und deshalb sollte uns das Evangelium mit Freude erfüllen. Und deshalb ist das Evangelium unser einziger Trost, unsere einzige Freude. Denn wir werden angefeindet. Wir erleben Niederlagen in unserem Leben. Wir werden enttäuscht von Menschen, vielleicht sogar von Geschwistern. Aber wir werden niemals enttäuscht von Gott, der treu zu seinem Wahrheit, der für uns Christus zum Fluch gemacht hat, damit wir vor ihm bestehen können. Lasst uns Kreuz und das, was Christus für uns getan hat, immer betrachten mit Trauer und Freude gleich. Lasst uns